schneller, höher, weiter. Der Podcast zur Thüringer Leichtathletik. Mein Name ist Andreas Möckel. In unserer zweiten Folge zu Gast ist der Vizepräsident und Leistungssportkoordinator, schwieriges Wort, des Thüringer Leichtathletikverbandes, Willi Matissek. Schön, dass du da bist, Willi.
Hallo, Andreas.
Du wurdest 1984 in Rostock geboren, bist dort aufgewachsen und hast dort auch deine ersten sportlichen Gehversuche unternommen. In deiner sportlichen und beruflichen Laufbahn hat es dich nach Leipzig, Wattenscheid, Berlin und nun nach Thüringen gezogen. Mit deiner Familie, also deiner Frau und deiner Tochter, lebst du in Burgdorf bei Hannover. Bleibt Rostock für dich trotzdem deine Heimat?
Ja, absolut. Meine Familie lebt dort noch. Ich bin auch sehr oft noch da oben und ja, Rostock wird immer in meinem Herzen bleiben.
Was bedeutet also für dich Heimat?
Ja, wie gesagt, Familie, Wurzeln. Bin da lange aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, mein Abitur dort gemacht und ja, das Meer, die Heimat, das ist schon noch in meinem Herzen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn ich am Meer bin, geht es mir auch immer irgendwie besser, muss ich auch ehrlich sagen, aber man kann sich's manchmal nicht aussuchen. Vor fast 3 Jahren hat es dich beruflich nach Erfurt gezogen. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Wie geht es dir als sozusagen Fischkopf hier in Thüringen und wie bist du aufgenommen worden?
Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Klar, der Fischkopf ist hier, sage ich mal, ein bisschen der Außenseite, aber nein, ich fühle mich hier sehr wohl. Der Thüringer Leichtathletikverband hat mich gut aufgenommen gehabt, damals der Präsident Heinz-Wolfgang Lahmann, der mir diese Chance gegeben hat. Ich glaube, wir machen eine gute Arbeit im Trainerteam, wir sind ein gutes Team, sind gut zusammengewachsen und ja, 3 Jahre jetzt schon fast.
Vielleicht die Frage anschließend, was schätzt du an Erfurt, an Thüringen? Schließlich lebst du seit Mai 22 mehrere Tage in der Woche hier.
Natürlich muss man sagen, Thüringer Würste. aber ja, nein, ich mag es, dass hier eine Möglichkeit ist, in der Leichtathletik, vor allem meine Liebe der Leichtathletik, dass man hier was verändern kann, dass man den Weg für die Thüringer Leichtathletik wieder ebnen kann, da vielleicht nicht, ja, Olympiasiege waren hier viele und alles, dass man dort wieder anschließen kann, dass wir die Jugend voranbringen hier und dass die Leichtathletik in Thüringen einen großen Stellenwert erreichen kann. Wieder.
Bleiben wir in Erfurt? Gibt es so Lieblingsplätze in Erfurt oder sagst du, komme ich gar nicht dazu, irgendwo hinzugehen?
Doch, ich liebe es natürlich, über die Krämerbrücke zu gehen, dort die Restaurants zu genießen im Sommer. Es ist, glaube ich, nichts Schöneres. Und ja, aber ich liebe es auch, dieses Stadion zu sehen. Ich mag es abends im Sommer mal einfach mich auf die Tribüne zu sitzen, gucken, wie es dort gerade im Stadion los ist. Einfach mal diese Atmosphäre zu haben. Erfurt hat schon was.
Wir kommen zum Thema Stadion dann später nochmal. Da gab es eine Aussage von dir, kurz nachdem du ja angefangen hast. Die bringen wir dann mal mit ein. Begeben wir uns auf Spurensuche in deinem sportlichen Leben. Bevor du ans Sportgymnasium Rostock gekommen bist, wie verliefen deine ersten Begegnungen mit der Leichtathletik? Und gab es noch andere Sportarten, in denen du dich ausprobiert hast?
Ja, wie wahrscheinlich sehr viele Kinder oder Jungs in dem Alter. Ich habe Fußball gespielt, mit 7 angefangen. Und mit 10,5, also kurz bevor ich 11 wurde, wurde ich gesichtet. Ich war immer schon der Schnellste, deutlich der Schnellste in meiner Schule, okay, in Rostock beim Fußball. Und bin dann aus Versehen durch eine Sichtung aufgefallen, von der Leichtathletik-Trainerin angesprochen worden, damals in Rostock. Ja, und Leichtathletik war ich erfolgreicher als Fußball. Und die Möglichkeit, auf die Sportschule damals zu gehen durch die Leichtathletik, hat dann den entscheidenden Punkt gebracht, Leichtathletik zu machen.
Ging das auch schon über die Bundesjugendspiele oder?
Nein, das war damals.
Das war dann nach der Wende in den 90er Jahren dann?
Ja, das war kurz nach der Wende, das war 95 schon.
Okay, okay.
Wo ich dann gesichtet wurde, war ein einfaches Schulsportfest, okay, in der Leichtathletikhalle, mhm, damals in Rostock. Und ich war damals deutlich schneller als der Landesmeister damals in dem Alter oder der sogar älteren Jahrgänge. Und ja, da so bin ich zu Leichtathletik gekommen.
Hatte deine Familie Einfluss auf deinen sportlichen Werdegang? Oder ist das alles von selbst gekommen, wurde es gesichtet? Inwieweit hat deine Familie sich dort mit reingehängt,
kann man das sagen? Ganz schön doll. Also meine, okay, Familie war immer schon sportbegeistert. Mhm. Hat mir zwar immer die Freiräume gelassen, was ich gerne machen würde, aber durch das dann Sportschule, ich sehr, sehr hinterher war und gleich von Anfang an mein Traum war, Leichtathlet Profi zu werden, haben sie das maximal mit unterstützt. Meine Großeltern haben mich überall zu jedem Wettkampf begleitet. Ich glaube, mhm, es gab keine Wettkämpfe, wo sie nicht mit waren. Selbst Weltmeisterschaft U20 in Jamaika sind sie mit hingeflogen. Auch nachher, wo ich Profi war, Wettkämpfe irgendwo im Ausland gehabt. Auf einmal standen meine Großeltern im Stadion. Also der Rückhalt und der Unterstützung war sehr, sehr gut.
Also ich habe ja auch Sport gemacht, Sprung, also nicht an der Sportschule, so auf ja, BSG-Niveau eben. Ich hatte immer das Gefühl, wenn meine Eltern da waren, war ich immer so ein bisschen gehandicapt. Wie war das bei dir? War das, warst du locker oder warst du auch so ein bisschen, wo du gesagt hast, oh, jetzt sind die da, jetzt muss ich auch was bringen?
Nein, hat mich eher motiviert.
Okay.
Familie ist mir sehr wichtig, wie ich es ja schon erwähnt habe. Und es war immer schön zu wissen, dass die da sind und dass die für einen brennen, genauso wie man selbst für diese Leistung brennt.
Wir kommen gleich jetzt zu den Sportschulen, aber lass mich eine Frage einfließen lassen, die gehört einfach dazu. Gab es vielleicht auch Idole, denen du Mitte der 90er Jahre nacheifern wolltest?
In der Leichtathletik, ja. 1999 rannte ein gewisser Maurice Greene Weltrekord. Ich brauchte dieselben Schuhe, ich
Okay.
wollte so sein wie er.
Da warst du 15.
Da war ich 15, genau. Und ja, das war so das erste Leichtathletik-Idol, aber vorher natürlich die Leistung von Carl Lewis. Wie gesagt, meine Familie war sehr, sehr sportbegeistert. Ich glaube, wir haben jede Olympischen Spiele geguckt, jeden 100-Meter-Weltmeisterschafts-, Europameisterschaftsfinale, schon bevor ich Leichtathletik gemacht habe. Also ich war schon vorher für diese Jungs, habe ich schon ein bisschen Interesse gezeigt.
War das dann auch so? Also, das habe ich bei anderen auch gelesen. Bei mir war es übrigens auch so, dass du anfängst und sagst: Oh, Olympia, da will ich hin. Die wenigsten schaffen es. War das für dich schon im Kopf, dass du irgendwann das mal schaffen möchtest? Wir kommen ja dann darauf zurück, warum es nicht geklappt hat später.
Es war immer mein Traum, nicht nur Olympia zu sehen, sondern den Sport als Beruf zu sehen. Ich wollte immer
Okay.
Profisportler werden. Und ja, das hat zum Glück geklappt. Aber ja, das war schon von Anfang an im Kopf, ey, ich mache Leichtathletik, ich gehe zur Sportschule, also wollte ich auch nach ganz oben.
Wir haben über Sportgymnasium Rostock gesprochen. Lass uns kurz, und damit hast du jetzt auch zu tun, über das System der Sportschulen reden. Auch in Thüringen, mit Jena, Erfurt und Oberhof existieren drei von ihnen. Du warst, wie gesagt, in Rostock auf der Sportschule. Welcher Unterschied besteht eigentlich zwischen einer normalen Schule, wie im Westen war das ja so, und einer Sportschule? Welcher Unterschied besteht für einen jungen Athleten? Wo siehst du den größten Unterschied?
Der größte Unterschied jetzt mal ohne Gewichtung, ob es positiv oder
Genau,
negativ
genau.
ist vor allem meiner Meinung nach die Zeit, die man hat. Man hat durch die Sportschule viel mehr Zeit, sich dem Sport und der Schule zu widmen. Wenn ich auf einer normalen Schule bin, habe ich bis 16 Uhr Unterricht, komplett durchgehen, muss danach zum Training gehen, habe danach Hausaufgaben, aber alles geballt hintereinander. Die Sportschule gibt einem die Möglichkeit, viel mehr Zeit in den Sport zu investieren und gleichzeitig die Schule und das gesamte Leben drumherum zu meistern. Ob es nun positiv oder negativ ist, das gehört dann in die inhaltliche Ausstattung dieses Konstrukts. Aber das ist der große Vorteil, den eine Sportschule haben kann.
Ja, genau darum geht es jetzt auch. Nun gibt es ja aus der Geschichte her rührend in Ostdeutschland flächendeckend diese Einrichtungen. In der DDR gab es ein effizientes Sichtungssystem. Ich war damals selber mit beteiligt. Talente wurden frühzeitig erkannt in der dritten Klasse. ESA, einheitliche Sichtung und Auswahl. Da ist eigentlich keiner durchgerutscht. Die besten Sportler wurden zur Kinder- und Jugendsportschule delegiert mit härteren Aufnahmekriterien als heute, muss man auch fairerweise sagen. Das gab es ja so im Westen unseres Landes nicht. Auch heute gibt es im Verhältnis gesehen mehr sportgerechte Schulen im Osten als im Westen Deutschlands. Und trotzdem, und jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Problemen, sind 7 von 8 Medaillengewinnern der Olympischen Spiele 2024 in Paris Athletinnen und Athleten, die solche Sportschulen nicht besucht haben. Hier Missy Ogunleye, Malaika Mihambo, Leo Neugebauer von der 4x100-Meter-Staffel der Frauen, Alexandra Burkhardt, Lisa Meyer, Gina Lückenkämper, Sophia Jung, einzig Rebecca Hase gingen durch solch eine ostdeutsche Kaderschmiede. Es drängt sich die Frage auf, und du bist ja jemand, der sich damit als Athlet und dann auch als Trainer und auch Funktionär damit beschäftigt hat, ob die frühzeitige Spezialisierung, wie im Osten nach wie vor praktiziert, am Ende doch nicht die gewünschten Erfolge bringt. Wie siehst du dieses Problem, dieses Phänomen?
Das ist ein bekanntes Phänomen, über das sich schon sehr lange viele den Kopf zerbrechen. Warum dieser Unterschied zu früher, der Erfolg, der da war über die Sportschulen, warum der heute nicht mehr gegeben ist. Und das, was du eben als Statistik mal gebracht hast, sehen wir auch. Die Frage ist, wie ist das zeitlich bessere System der Sportschule auf Ausbildung, Entwicklung der Athleten, der Talente zu geben, um wirklich zu sagen, okay, das Sportschulsystem kann besser sein und nicht nur zeitlich. Und da sind wir aktuell in großen Diskussionen, vor allem auch in Mitteldeutschland,
Okay.
um dort eine Effektivität oder die Effektivität zu erhöhen. Weil, was du sagst, frühe Entwickler oder frühe Spezialisierung darf natürlich nicht passieren. Wir wollen nicht den U16 deutschen Meister unbedingt hervorbringen oder den U18 Weltmeister, sondern unser Ziel ist, dass wir Olympiateilnehmer, Olympiamedaillengewinner aus diesem System schöpfen. Und leider ist das in den letzten 20 Jahren abhanden gekommen. Und da muss man sehen, wie das weitergeht. Es gibt eine gute Studie, wo als Beispiel mal, wo mal verglichen wurde, Sportschulsystem, Nicht-Sportschulsystem, anhand von Raphael Holzdeppe und David Stoll, beide Junioren-Weltmeister, in ihrer Jugend herausragend, beide internationale Medaillengewinner. Der eine mit zweimal die Woche Nachmittagstraining, Raphael Holzdeppe im Westsystem oder im ehemaligen Westsystem sozusagen, und im Sportschulsystem David Stoll mit 8 bis 10 Mal Training in der Jugend. Und beide haben Erfolg oder beide sind ungefähr zu vergleichen. Und wenn man das mal so die Statistik rausnimmt, zeigt es einfach, dass das Sportschulsystem nicht besser ist oder das andere System besser ist, sondern dass das Sportschulsystem besser sein kann, wenn weniger Fehler gemacht werden. Und da müssen wir hinkommen. Wir dürfen nicht zu früh spezialisieren, die falschen Athleten fördern, sondern es muss der richtige Athlet mit dem richtigen Trainingspensum gefördert werden. Glück gehört natürlich auch dazu, aber das müssen wir bewerkstelligen und das müssen wir als Leistungssportverantwortliche in den Ländern in der Leichtathletik gewährleisten.
Genau, da muss man natürlich immer im Austausch mit den Trainern sein, denn die setzen das um. Ja. Und solange es aber so ist, dass, das kenne ich ja auch von Thüringen, von Erfurt in den letzten 20, 25 Jahren, dass du abgerechnet wirst nach Erfolgen. Ja, solange kann es wahrscheinlich nicht sein. Also müsste ganz anders rangehen, oder?
Ja, das ist ein großes Problem, was wir haben. Wir werden nach Erfolg im Jugendbereich bewertet und auch finanziert. Das heißt, wenn man mal das deutsche Sportsystem mit der Finanzierung für Landesverbände oder Nachwuchsleistungssportverbände sieht, ist es danach ausgelegt, wie viele U16, U18 und U20 Meister ich hervorbringe. Wir aber alle wissen, dass ein Verhältnis von Olympiamedaille zu U18 Junioren-Weltmeister nicht besteht, gar nicht besteht, dann müssen wir sagen, wir werden da eigentlich falsch finanziert, beziehungsweise falsch belohnt. Das heißt, wenn ich einen Olympiasieger mache, ist natürlich toll für alle,
Ja.
aber die Finanzierung läuft darüber nicht. Und da müssen wir eigentlich ansetzen zu sagen, wie können wir das ändern? Das können wir nicht ändern, das läuft über dem Bundesinnenministerium, aber wir sind trotzdem daran angehalten, oder auch ich handle so in meinem Arbeitsbereich, dass es mir wichtiger ist, dass wir es schaffen, dass der Athlet irgendwann eine Möglichkeit hat, Olympia zu sehen, anstatt dass er U18 Meister wird.
Also wie Fontane sagt, ein weites Feld sozusagen. Ihr seid im Gespräch und dieses weite Feld bezieht sich natürlich auch auf deine sportliche Laufbahn. Ich rassel mal kurz alles runter, was ich
Gerne.
gefunden habe und würde dich dann dazu ein bisschen was fragen. 110 Meter Hürden hast du in 13,48 absolviert, das war 2011, 23. der ewigen deutschen Bestenliste, das will schon was heißen. Ja, also ich meine, seit nach dem Krieg, ja, in ganz Deutschland, und wir hatten ja wirklich gute Hürdensprinter. Über 60 Meter Hürden bist du 7,65 gelaufen, 2008. Und dann gab es noch eine Sache, da hast du an einem Tag den deutschen Jugendhallenrekord auf zwei Strecken verbessert. 60 Meter Hürden und 200 Meter, das war 2001. Du bist deutscher Jugendhallenmeister geworden, 60 Meter Hürden 2,3. Deutscher U23-Meister 2,5. Dann in Erfurt, einer deiner größten Erfolge im Nachwuchsbereich, das ist ja schon U23, also früher hieß es Junioren, jetzt sagen wir U23. Vize-Europameister. Hier in Erfurt, damals noch im alten Stadion. Dann ging es international weiter, Halbfinale Hallen-WM in Valencia 2008, 9. der Hallen-EM in Turin 2009 und Halbfinale sicherlich auch einer der größten Augenblicke für dich, der WM in Daegu in Südkorea. Du warst beim SCM bei Rostock, ersten LV Rostock, LZ Leipzig, TV Wattenscheid. Durch einen Trainingsunfall hast du die Olympischen Spiele in London, wir hatten vorhin über Olympia gesprochen, 2012 verpasst, hast die Weltmeisterschaften, glaube ich, 2009 verpasst. Du kannst mich sofort korrigieren. Und hast dann 2013 deine Laufbahn wegen Verletzungen beendet. Und wenn wir das alles mal so Revue passieren lassen, was überwiegt? Der Stolz auf das Erreichte oder der Frust, durch Verletzungen um internationale Höhepunkte gebracht worden zu sein?
Überwiegend tut das Tolle, was mir der Sport gegeben hat. Ich konnte ein schönes Leben haben. Ich habe viele Länder der Welt gesehen, habe tolle Personen kennengelernt durch den Sport. den ich lieben gelernt habe. Das ist erstmal das Positive. Natürlich, was 2001 erwähnt, also man hat schon gesehen, irgendwo mit deutschen Rekorden in zwei verschiedenen Disziplinen, Sprint, Hürde, irgendwo war ein Talent da. Und ich habe noch Allen Johnsons Worte zu mir im Kopf: Mann, eigentlich müsstest du 13-0 rennen. Und wenn das ein Allen Johnson sagt, dann glaube ich dir. Aber ja, überwiegend tut das, was ich jetzt auch versuche, den Athleten jetzt zu vermitteln und auch den Trainern, die jetzt mit mir zusammenarbeiten. Talent ist nicht alles und Glück gehört auch dazu. Und wir haben es vorhin schon gesagt, Fehler dürfen nicht zu viele gemacht werden. Und ich habe viele Fehler gemacht in meiner Karriere. Ob das nur Unwissenheit von meinem Trainerteam damals war oder ob ich viele Sachen nicht so gemacht habe, wie sie hätten sein müssen. Und das ist immer schade, weil ich glaube, die Karriere ist ungekrönt gewesen. Auch mit einer Medaille, EM. Aber es waren immer nur die Halbfinals. Und zweimal Olympia verpasst, einmal 2008 durch eine, 2008 durch eine sehr hohe Norm
Okay.
damals. Und 2012 als Halbfinalist der Weltmeisterschaften Jahr zuvor nicht zu Olympia zu kommen, weil man sich kurz vorher schwer verletzt. Das sind so Dinge, wo ich sage, im Endeffekt, ja, es ist traurig, dass es nicht so gekommen ist, aber ich bin nicht unzufrieden. Ich hatte eine schöne Zeit.
Ist es, du hast es schon so angedeutet, ist es also auch Leistungssport auch eine Gratwanderung zwischen dem angestrebten Maximalen und dem dann Erreichbaren, was es selber erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es letztes Jahr, ich hab einen kleinen Vortrag in der Schule gehabt, um mal so den Kindern auch mal so meinen Werdegang auch mal so mitzugeben, wo ich gesagt habe, eins muss immer im Kopf sein, Leistungssport auf dem Niveau, wo wir hinwollen oder wo manche sich bewegen, ist immer ein mehr verlieren, als man gewinnt. Weil auch mal ein zweiter Platz ist immer schon manchmal eine Niederlage oder Gewinn mit keiner Bestzeit ist manchmal eine Niederlage. Und darum ist es so eine Gratwanderung. Und umso höher man kommt, ich glaube, das kann jeder beurteilen, der sehr weit im Leistungssport nach oben gekommen ist. Der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist so eng. Verletzungen, Umbrüche, Umstände, Glück, ist so eng, dass man sagen kann, hey, Leistungssport ist schon ein schmaler Grat.
Und trotzdem, trotz der Verletzungen und trotz der Dinge, die du nicht geschafft hast, man geht ja raus 2013 aus der Laufbahn, bevor dann ein anderer Lebensweg beginnt auch. Worauf bist du am meisten stolz als Athlet? Kann man ganz kurz beantworten, oder?
Auf was bin ich am meisten stolz?
Worauf? Ja, genau. Auf welche Leistung, welche Platzierung, welchen
Nicht mal
Wettkampf?
das. Ich
Okay.
bin am meisten so, wenn ich mal zurückblicke, auf das für mich stolz, dass ich von den ganzen internationalen Hürdenläufern ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte. Wir waren eigentlich Kumpels, ne? Vor allen Dingen die amerikanischen und holländischen Hürdenläufer, aber auch die französischen, britischen. Also ich hatte mit jedem ein sehr gutes Verhältnis. Und als meine Karriere zu Ende ging und ich dann einen weiteren Berufsweg als Trainer eingeschlagen hatte, gab es so eine kleine Situation, wo ich mal einfach ganz viele von meinen ehemaligen Konkurrenten, Freunden in Anführungszeichen angerufen habe und mal eine Unterstützung brauchte. Und wenn dort der Weltmeister, ein Olympiasieger, Europameister dir antworten und sagen, hey, Hürdenlaufen und damals und alles ist toll und wir unterstützen dich, das ist so ein Zeichen, darauf bin ich stolz, weil das gehört mit zum Sport. Auch wenn es Leistungssport ist, wir alle machen dasselbe und wir leben alle denselben Traum.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil wir sehen es im Wettkampf eigentlich nur bei den Zehnkämpfern, ja, und Siebenkämpferinnen natürlich. Wir sehen es nicht in anderen Disziplinen. Deswegen finde ich spannend, dass du das sagst. Das gibt es auch in anderen Disziplinen. Eine ganz wichtige Sache eigentlich. Ja.
Auf jeden Fall.
Nicht nur das, was man im Fernsehen sieht. In der Arbeit mit jungen Athleten hier in Thüringen, was kannst du ihnen als Erfahrung aus deiner aktiven Zeit mitgeben?
Dass Leistungssport Spaß machen kann. Leichtathletik,
Genau.
ob das nun in der Jugend ist oder wenn man dann wirklich schafft, nach oben zu kommen, was man alles erleben kann. Ja, man trifft Menschen, man hat mit Leuten zu tun, die man sonst nie kennenlernt. Oder man kommt an Orte, die man vielleicht nie bereist hätte. Macht Trainingslager dort, wo andere Urlaub machen. Das sind so eine Dinge, wenn man den Traum Leistungssportler hat, sind das die Dinge, die mir in Erinnerung bleiben. Und das gebe ich gerne Kindern mit, diesen Traum zu leben. Wenn ich das hin will, dann sollte man auch diesen Weg gehen mit aller Kraft, die man hat. Wir sitzen hier mit Jonathan Hilbert. Ich glaube, der wird noch andere Dinge beschreiben, wie es ist, dann noch
Ja,
eine Medaille
sicher.
zu
Ja,
gewinnen.
ja.
Aber manchmal ist es nicht nur die Medaille, sondern das Leben als Sportler. Und man gehört zu einem ganz, ganz geringen Teil von Menschen auf dieser Welt, die sowas erreichen können. Und darum sollte man darum kämpfen. Und das gebe ich gerne den Kindern mit, dass sie diesen Traum leben sollen.
Letzte Frage zur Sportin Lautwurm. Warum eigentlich Hürden und nicht eine andere Disziplin? Also ich will jetzt nicht sagen, Hammer werfen, aber...
Du kennst selber meine Fähigkeiten im Laufen,
Ja, genau.
im Langstreckenlauf. Und werfen war auch nicht meins. Nein, ich war immer schon schnell.
Okay.
Ich war immer verdammt schnell, war auch mit einer der schnellsten Flachsprinter als Hürdenläufer.
Und koordinativ auch richtig gut.
Ging auch, ne, das war alles funktioniert oder ging ganz gut. Und ich war einfach, ich war lieber eigentlich Sprinter in der Jugendzeit, aber Hürdenlaufen erfolgreicher. Und irgendwann hat sich dann doch rauskristallisiert, dass man dort eben nach ganz oben kommen kann. Und darum ist es dann der Hürdenlauf geworden.
Ich finde es deswegen spannend, weil wir bei der Pressekonferenz letzte Woche von Alex Burkhardt gehört haben, dass sie mit Hürden angefangen hat, dort auch international in der Jugend erfolgreich war.
Ich glaube, sie wäre eine richtig starke Hürdenläuferin
Die ist
im Erwachsenenbereich geworden.
13:42 da schon gelaufen, der
Ja.
Wattsee, und dann zum Sprint, also genau umgekehrt zu dem, was du gemacht hast. Später hast du als Trainer gearbeitet, warst unter anderem Techniktrainer für Alexander John, Erik Ballnowal, zwei der besten Hürdenläufer vergangener Zeiten. Und da 2016 Sprint- und Hürdentrainer in Berlin beim Berliner Leichtathletikverband und dann auch noch Koordinator und Bundesstützung Berlin für den DLV. Hast deine Diplom-Trainerausbildung in Köln 2018 abgeschlossen und hast mit Nachwuchsathleten auch schöne Erfolge gefeiert. Ich habe mich jetzt nochmal geguckt, Gisel Wender, also das ist immer so hoch und runter bei ihr, wenn ich ihre Laufbahn verfolge. Mit der warst du Erste der U18-EM. Und dritte der U18-WM, das gab es noch damals, U18-WM ist ja heute nicht mehr. Gavin Claypool hat einen deutschen Jugendhallenrekord über 60 Meter
Mein
Hürden in
eigenen.
der U18, genau. Und Vanessa Hammerschmidt, deutsche U23-Meisterin. War das eigentlich ein logischer Schritt nach der Laufbahn, dein Wissen, deine Erfahrungen, die Jüngeren weiterzugeben?
Ja, also der Schritt war damals aufgehört mit Leistungssport durch die Verletzung. Idis Konchinska, damals schon im DLV verantwortlich, damals aber auch mein Trainer noch gewesen, der dann sagte, hey, wo sollst du jetzt nach der Karriere hingehen? Und ich habe gesagt, Trainer. Und der logische Schluss war, erstmal reinzukommen als Trainer. Diese Arbeit mit Erik und Alex haben wir damals gemacht gehabt, hey, du hörst jetzt auf, unterstützt ein bisschen das Techniktraining mit. Und ja, dann aber den klassischen Weg gegangen, Trainerscheine, Studium, Köln, die Diplom-Trainerausbildung, die
Genau.
ich sehr, sehr wichtig auch finde und wo wir auch heutzutage jeden hauptamtlichen Trainer mit zu ermutigen, diesen Weg dort auch zu gehen. Und ja, dann in der Jugend Grundlagen angefangen, U14, U16, in Berlin damals dann die Chance gekriegt, auch einen Landestrainerjob dann anzunehmen. Und ja, die Erfolge hast du aufgezählt. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, den Kindern das beizubringen. Ich habe sehr viel über mich gelernt, darüber gelernt, wie doch komplex Leichtathletik sein kann. Als Topathlet denkt man, na, das geht ganz einfach. Nee, da gehört eine ganze Menge mehr dazu, Athleten, Sportlern das beizubringen, was man vielleicht selber gefühlt hat, dem anderen das zu vermitteln, wie er das selber umsetzen kann. Das war sehr spannend und es war eine tolle Aufgabe, die ich dort hatte.
Genau, du hast eigentlich die nächste Frage schon beantwortet, die Faszination, das hast du ja auch gesagt. Und trotzdem bist du dann des Leichtathletik-Funktionärs gegangen. Erst in Berlin und seit 1.5.2022 hier in Erfurt. Warum dieser Umstieg vom Trainer zum Funktionär? Relativ, ja, trotzdem würde ich sagen, relativ schnell.
Ja, 6 Jahre waren es dann doch drin.
Ja.
Aber ja, wie ist es gekommen? Nebenbei in Berlin, als damals die Frau Annette Stein damals zum Chefbundestrainerin des DLVs berufen wurde, habe ich sozusagen für sie die Funktion, die kommissarische Funktion leitender Landestrainer,
Okay.
Bundesstützpunktkoordination übernommen. Die Bundesstützpunktleitung dort vor Ort war neu damals angesetzt, wo es eben Funktionärsebene ist. Also ich um die Facilities vor Ort, also die Gegebenheiten vor Ort, das Management für die Top-Athleten, das heißt, sich um die Physio kümmern, sich um die Ärzte kümmern, sich um die Struktur am Standort, Trainer etc. zu kümmern. Und das habe ich nebenbei gemacht und merkte, das liegt mir sehr gut, weil ne, ich komme aus dem Leistungssport, ich weiß, was ein Top-Athlet braucht etc. Und merkte nebenbei, Trainer sein ist doch nicht schwierig vom Inhalt, sondern ist schwierig von Persönlichkeit her. Von der Mentalität, aber auch vom Gemütszustand, weil als Athlet muss man immer sagen, man hat alles selber im Griff. Als Trainer habe ich das nicht, weil ich kann der beste Trainer der Welt sein, kann den besten Job der Welt gemacht haben, wenn mein Athlet auf dem Weg zum Callroom umknickt oder im Startblock beim Olympiafinale einen Fehlstart macht, dann bin ich der schlechteste Trainer. Und ich wollte nicht vom Schicksal anderer abhängig sein
Okay.
und habe dadurch gemerkt, dass der Trainerjob in der Hinsicht mir dann doch nicht so liegt und habe gesagt, hey, ich kann mein Wissen doch lieber im Funktionärsbereich einsetzen.
Denkst du, es gibt noch mal einen Weg zurück? Eben hört sich so an, als ob das nicht machbar
Nein,
wäre.
ich glaube nicht.
Okay.
Ich weiß, dass es vielleicht ein, zwei Sachen gibt, die mich reizen würden, aber die tägliche Arbeit mit Athleten wäre nicht mehr meins.
Ich würde dich gerne mit einem Zitat von dir konfrontieren. Also es ist ein positives Zitat, dass du zu ihm auch was sagst. 2024 zum Tod von Brooks Johnson, herausragende Trainerlegende aus den USA. Kommentier es bitte mal. Ich durfte mehrere Jahre bei Brooks in Orlando, Florida trainieren. Als Athlet hat er mir fast alles über das Hürdenlaufen beigebracht und als angehender Trainer war er dann mein Mentor. Mit ihm verliert die Leichtathletikwelt einen außergewöhnlichen und besonderen Menschen.
Ja, Brooks Johnson, also die Insider kennen ihn, Trainer von David Oliver, von Justin Gatlin etc. gewesen, ganz früher in der 70er, 80er Jahre von Sandra Cheeseborough, also einer der erfolgreichsten Trainer überhaupt im Sprint-Hürden-Bereich, die es jemals gab. Wir haben damals über unseren Trainer Idris Konchinska eine Verbindung dorthin
Okay.
bekommen und sind seit 2010 dort in den Trainingslagern gewesen. Erst als Athlet war ich dort, habe ja, stundenlang diesen Menschen zuhören können und über Hürdenlaufen was lernen können. Und als ich dann zum Trainer gewechselt bin oder meine Trainerausbildung, habe ich dort mehrere Monate auch verbracht, um ja, das Trainersein von ihm zu lernen. Und ja, das hat mich sehr geprägt, weil dieser Mensch Sport, Menschen, Athleten ganz anders gesehen hat, als wir es in Deutschland tun. Und das hat mich beeindruckt und hat mich auch geprägt als Mensch und aber auch als Trainer.
Okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass der Trainerberuf mehr Beachtung finden müsste in Deutschland. Ja, ich habe das in den letzten 20 Jahren verfolgt. Ich weiß, dass die hauptamtlichen Trainer in Thüringen immer neidisch waren auf die Lehrertrainer, die da viel mehr verdient haben, also auch eine Geldfrage. Es hat sich ein bisschen was entwickelt, aber ich denke, um erfolgreich zu sein, muss man sicherlich da auch arbeiten. Wir wollen das jetzt nicht thematisieren. Oder möchtest du dazu was
Ja,
sagen?
na doch,
Okay,
ganz kurz,
Entschuldigung.
nur was Kleines
Ja,
noch,
genau.
weil ich glaube, der Trainerberuf ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung.
Ja.
Ne? Klar, Lehre will ich keinen abstreiten, aber als Trainer hat man dann doch noch eine andere Berufung, weil man ist so doll abhängig und so ein dolles, enges Verhältnis zu den Athleten. Das habe ich in anderen Berufszweigen sehr selten. Als Lehrer habe ich das auch nicht, das ist eher eine Distanz manchmal sinnvoller. Als Trainer habe ich doch schon engere Bindungen. Und daher ist dieser Trainer Beruf eine Berufung, weil ich muss dort ganz schön viel auch persönlich investieren. Und ja, es ist schön, dass Trainer langsam auch in die Gehaltsmöglichkeiten kommen, weil es ist kein 40-Stunden-Job, das wissen wir alle. Und manchmal ist es ein 80-Stunden-Job. Und man kriegt meistens so wie der Athlet nicht immer den Lohn, den man haben will, den Erfolg, sondern man ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Und ich ziehe den Hut vor allen, die das machen, auch ehrenamtlich, auch hauptberuflich. Und daher ist es eine ganz tolle Sache.
Ich finde es ein wichtiges Statement auch für die Trainer, das zu hören und für das, was sie auch leisten, wie du schon sagst, sind am Wochenende unterwegs, haben ja weniger Urlaub, weil nach der Saison ist es vor der Saison und ich glaube, du bist auch jemand, der, weil er diese Vergangenheit hat, das hier in Thüringen mit den Trainern auch ganz gut umsetzen kannst.
Ich hoffe es. Ich zumindest gutes Feedback von meinem Trainerteam. Ich glaube, wir arbeiten da sehr eng zusammen. Ja, ich weiß, wie es ist, auch als Trainer zu arbeiten.
Ja.
Und ja, der Tag hört nicht um 16 Uhr am Freitag auf, sondern sie sind wochenendes unterwegs und wenig mit ihren Familien zu tun. Teilweise ja, sieht man seine Athleten viel mehr als seine eigenen Kinder etc. Und das muss man respektieren, das muss man honorieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das versuche ich auch meinen Trainern rüberzubringen, dass ich verstehe, was sie dort tun. Und ja, ich glaube, das kommt ganz gut an.
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, der Trainer, du selbst als Trainer, du hast mit Trainern gearbeitet, jetzt unterstützt du die und dann sind wir natürlich in Thüringen jetzt, klar. Wie schon gesagt, du bist seit 1. Mai 2022 im Amt. Was hat dich gerade an diesem Posten hier in Thüringen fasziniert, dass du dich auf die Stelle des Leistungssportkoordinators beworben hast?
Thüringen war schon immer, auch zu meiner Jugendzeit, ein Ort, kleines Bundesland, ein verhältnismäßig
Ja,
kleines
genau.
Bundesland, wenig Leute, aber trotzdem Erfolg. Und das hat mich damals in meiner Jugend immer schon ja, fasziniert. Dann kam natürlich die Verbindung mit Erfurt, mein Vize-Europameistertitel und sowas. Ich wusste, wie es hier aussieht, aber ich wusste, hey, man kann hier irgendwie was verändern und man kann hier irgendwas schaffen, weil von außen betrachtet war es immer so ein bisschen noch Dornröschenschlaf und ja, ja, in Thüringen ist zwar irgendwas, aber irgendwo, ja, konnte man das nicht so greifen. Und ich habe gedacht, hey, ich bin ein Mensch, der gerne verändert, ich bin ein Mensch, der gerne neue Wege geht. Und ja, ich habe gedacht, hey, Thüringen, das kann man auf jeden Fall versuchen.
Du hast es gesagt, man könnte was verändern. Ich nenne mal ein paar Namen, die alle das vor dir versucht haben. Das ist jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Axel Siegfried, Burkhard Lox, Axel Jünging, Steffen Große, Andreas Knauer. Also viele haben in den letzten 20 Jahren auf diesem Posten versucht, mit sehr unterschiedlichem Erfolg das Ganze. Man hatte manchmal das Gefühl, in Erfurt anzukommen und seine Position zu verwirklichen, ist nicht einfach. Wie hast du die Situation in Thüringen wahrgenommen?
War für mich auch zum Anfang so. Ich wurde aber sehr schnell auch gewarnt. Harro Schwucher, ein sehr erfahrener Trainer, sagte zu mir: Willi, eins musst du dir immer merken: Thüringen ist ein kleines zänkisches Bergvolk. Und das hat mir so ein bisschen so die Anfangszeit. Ja, natürlich gab es da Konflikte und Probleme. Ne, auf Veränderungen reagieren Menschen immer sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, man hat bei mir hoffentlich gemerkt, dass ich vor allen Dingen im Sinne der Leichtathletik denke. Ich sehe kein Schwarz oder kein Weiß, ich sehe nicht Erfurt, ich sehe nicht Jena, ich sehe nicht irgendwas, sondern für mich zählt der Erfolg der Leichtathletik. Und der Athlet muss im Mittelpunkt stehen. Der Athlet oder der Erfolg des Athleten ist das, wofür wir arbeiten, weil der soll seinen Traum sich verwirklichen können. Und danach lebe ich und danach habe ich auch diese Veränderung versucht hier reinzubringen. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir arbeiten sehr, sehr gut im Team zusammen. Nicht nur die hauptamtlichen Trainer, auch ehrenamtliche Trainer, Lehrertrainer. Ich glaube, wir haben diesen Weg gut eingeschlagen. Da kommt natürlich in den nächsten Jahren noch mehr Probleme hinzu, wir wissen alle, der Leistungssport hat seine Probleme und es gibt da immer mehr Diskussionen. Aber ich glaube, solange wir in Thüringen unsere Arbeit gut machen, werden wir immer als Thüringen gut dastehen. Und wir stehen aktuell sehr gut da und dafür werden wir weiter kämpfen.
Ich glaube, es ist wichtig, was du schon gesagt hast, dass man von außen reinkommt. Dann ziehe ich mal eine Frage vor. Wie nimmst du die seit Jahren auftretende und nicht immer förderliche Konkurrenz zwischen Erfurt und Jena? Also ich kann mich ganz genau erinnern, was da alles abgelaufen ist, war und was sind in dieser Hinsicht deine Visionen oder was hast du schon erreicht?
Ich glaube, das habe nicht ich, wenn dann erreicht, sondern wir zusammen.
Okay.
Wir haben ja die Trainerteams, die an beiden Standorten arbeiten. Natürlich gibt es eine Konkurrenz, aber jeder, glaube ich, geht den gemeinsamen Weg. Wir wissen, ein gutes Erfurt kann nur durch ein gutes Jena bestehen oder ein gutes Jena kann nur durch ein gutes Erfurt bestehen und alles kann nur durch eine gute Peripherie bestehen. Und das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, der kleinste gemeinsame Nenner ist, tolle Leichtathletik in Thüringen zu haben. Und da müssen wir ansetzen und wenn wir das alle in unseren Köpfen haben, dann glaube ich, wird es gut funktionieren. Und ich glaube, das ist in diesen Köpfen drin. Wir wollen das schaffen und wir haben so, ja, die beiden Standorte miteinander jetzt sozusagen ein bisschen aufgeteilt, was die beiden Sportschulen angeht. Das hat Früchte getragen, glaube ich, und das belebt oder wird auch gerade mit Leben befüllt. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen, um weiter erfolgreich in Thüringen zu sein.
Genau, da schließen sich ja zwei Fragen an, die ich verbinden möchte. Also welches Potenzial hat die Thüringer Leichtathletik aus deiner Sicht in Zukunft? Mit der Frage musst du dich ja auseinandersetzen. Und wer kann, vielleicht kannst du auch Namen nennen von Nachwuchsathleten, die mal in die großen Fußstapfen eines Thomas Röhler, eines Julian Reuß, Julian Wagner, Jonathan Hilbert, Karl Junghans, um nur einige erfolgreichen Athleten der letzten Jahre zu nennen, wer da reintreten könnte.
Ich glaube, das Potenzial haben wir in Thüringen. Thüringen wird niemals das Bundesland sein, was 100 Bundeskader hat oder eine Masse an Top-Athleten hat. Das wird Thüringen nie sein. Das war es auch nie und das wird es auch nie sein. Weil einfach gegeben, wir haben gar nicht die Infrastruktur dafür oder auch die Bevölkerungsmasse dafür. Was Thüringen aber in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat, ist, dass es mit einer sinnhaften Struktur, mit einer Sichtung, mit einer Talentförderung, einer Talententwicklung, es immer Einzelfälle gab, die es bis ganz nach oben geschafft haben. Und ich sage das immer so sporadisch. Thüringen war in den letzten 25 Jahren mit das erfolgreichste Bundesland in der Leichtathletik. 2000 Olympiasieg Heike Drechsler, 2000 Olympiasieg Nils Schumann, 2016 Olympiasieg Thomas Röhler und 2021 Silbermedaille Jonathan Hilbert. Das ist nicht einfach so. Das heißt, wir haben es immer geschafft, aus einer geringen Anzahl an Top-Athleten einen Erfolg dann zu generieren. Das muss weiter unser Weg sein. Wir haben Riesentalente. Wir haben einen großen Talentepool. Ich mag da eigentlich gar keinen jetzt mal so rausnehmen, weil die Struktur ist so, wir haben von U14 bis hoch in die U23 aktuell sehr, sehr tolle Athleten. Wir haben auch erwachsene Athleten, die noch sehr, sehr erfolgreich sein können und ich hoffe auch sein werden. Und da glaube ich, dass wir, wenn wir wenig Fehler machen, wenn wir weiter unsere Förderung und unsere Entwicklung dort weiter voranführen, dass dort ja was erreicht werden kann. Und wir haben, was ich noch kurz sagen kann, wir haben dieses Jahr eine Masse an Bundeskadern im Nachwuchsbereich, die es sehr selten gab. Wir haben 12 NK2-Bundeskader, also früher DC-Kader, das gab es nicht. Und das heißt, wir haben eine Masse an jungen Top-Athleten oder jungen Talenten, die vielleicht Top-Athlet werden wollen. Und da müssen wir ansetzen, dass wir das weiter haben. Dass wir da hinkommen, immer sowas heißt es sichten, heißt es mit Vereinen in der Peripherie arbeiten, heißt es mal an den Stützpunkten gut arbeiten. Und dann gehört immer noch Glück dazu.
Ich finde, wenn du diesen Optimismus auch weiter verbreitest, der auch in deiner Arbeit sichtbar ist, dann kann sich da wirklich was entwickeln. Und wie gesagt, man muss keine Namen nennen, wir kennen die Namen alle. Ja, wir wollen jetzt keinen herausheben, genau. Aber da ist ja einiges in den letzten Jahren auch entstanden. Es hat sich auch einiges entwickelt, was wir auch schon im Vorprogramm beim Meeting gesehen haben und vielleicht dann den einen oder anderen dann im Hauptprogramm beim Meeting. Kommen wir jetzt zu dem Thema Wettkämpfe und bevor wir also nochmal zu deinem Ehrenamt im TLV kommen, du bist ja auch Vizepräsident, möchte ich nochmal mit einer Aussage von dir kurz nach deinem Amtsantritt konfrontieren, war 2022. Da sagtest du, in dieses Steigerwaldstadion muss ein Meeting rein.
Ja, das sehe ich auch immer noch so.
Okay.
Die Leichtathletik in Deutschland hat sich verändert. Und in der Hinsicht, dass wir nicht mehr im Fernsehen, im alltäglichen Gesicht oder in der Wahrnehmung des öffentlichen Lebens stehen. Früher deutsche Meisterschaften wurden dauerhaft übertragen, Meetings wurden im Fernsehen übertragen. Zu meiner Zeit konnte man Vorläufe über Hürden bei Hallenmeisterschaften im Fernsehen betrachten. Und das ist nicht mehr so. Was auch weggefallen sind Meetings. Viele Meetings, du kennst sie von früher. Es gab eine zig Anzahl von guten Meetings in Deutschland. Das gibt es nicht mehr. Was aber sehr wichtig für die Leichtathletik in Deutschland ist. Und wenn man diese Stadien hier in unserem Rücken sieht, das ist prädestiniert für sowas. Ich kenne die, wie es früher war, das Stadion. Ich kenne aber auch die deutschen Meisterschaften, die in diesen neuen Stadien schon stattgefunden haben. Ich weiß, dass das Thüringer, Erfurter Publikum sehr, sehr leichtathletik begeistert sein kann, eine ganz tolle Stimmung machen kann. Und klar, für die Werbung für Erfurt, für Thüringen, für die Leichtathletik hier, wäre das natürlich toll, so ein Meeting. Wir haben letztes Wochenende das Hallenmeeting gesehen, was ebenfalls eine tolle Außenwirkung nicht nur nach Deutschland, sondern auch international hat. Und ja, ich hoffe, dass irgendwann eine Möglichkeit ist, ein Meeting hier drin zu sehen, ein Freiluftmeeting, aber auch eine deutsche Meisterschaft kann ich mir ganz gut hier vorstellen, auch eine Jugendmeisterschaft oder wie damals bei uns eine U23-Europameisterschaft, die sehr toll organisiert hier war, im alten Stadion noch, aber ich habe sehr viele Meisterschaften erlebt und das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis hier.
Ich glaube, dass auch die Verantwortlichen in Thüringen, die ich kenne, egal wen du da nimmst, dass die unheimlich viel Erfahrung auch haben mit solchen Sachen. Und du hast es eben erwähnt, wir können auf einen Fakt hinweisen, der aus meiner Sicht einmalig in Leichtathletik Deutschland ist. Es ist gelungen, 3 internationale Meetings, die in der Vergangenheit den Ruf der Thüringer Leichtathletik nach außen getragen haben, dann aber aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr stattgefunden haben, zu reanimieren. Seit 2014, das Erfurt Inder, welches immer Ende Januar, Anfang Februar, wir haben gerade drüber gesprochen, in der Hartwig-Gauder-Halle stattfindet. Seit 2023 und seit 2024 auch wieder international das weltbeste Kugelstoß-Meeting Ende Januar in der Wiedigburgshalle in Nordhausen. Und seit 2024 das Nordthüringer Leichtathletik-Meeting im August auf dem Göldner in Sondershausen. Meines Wissens nach, du kannst mich korrigieren, ist solch eine Reanimierung in keinem anderen Bundesland gelungen. Spricht das nicht auch für das Potenzial und die Begeisterungsfähigkeit aller Beteiligten in der Thüringer Leichtathletik?
Absolut. Natürlich stehen und fallen so eine Meetings immer mit verrückten Menschen, positiv verrückten Menschen.
Ja.
Bei allen 3 Meetings ist das so. Gehört ein Riesenteam immer mit dazu, um sowas hinzustellen. Aber ich kannte noch nicht, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das eine Besonderheit ist, dass diese Meetings wieder reanimiert wurden, was sehr, sehr wichtig ist.
Genau.
Ich als Leistungssportkoordinator, also als Leistungssportverantwortlicher im Thüringer Leichtathletikverband, würde natürlich gerne so eine Meetings haben. Mir fehlt leider die Zeit, um sie mit zu organisieren oder aus dem Boden zu stampfen. Dann müssen positiv Verrückte das machen. Aber als Leistungssportverantwortlicher ist es für mich sehr wichtig, solche Meetings in Thüringen auch zu haben, weil du weißt es selber, in Nordhausen startete schon vor 3 Jahren eine Chantal Rimke mit. Bei unserem Indoor-Meeting am letzten Wochenende läuft ein Andor Schumann schon mal im C-Lauf. Das sind Dinge, die auch ich als Athlet damals hatte. Ich bin mit in die deutsche Meeting-Serie eingestiegen mit 17 oder mit 18. Habe ich meine ersten Meetings mitmachen dürfen. Und das war sowas von wichtig, weil du saßt neben Colin Jackson im Startblock als 18-jähriger No-Name und durftest neben Colin Jackson einen Tee-Start machen. Das war für mich unglaublich wichtig. Und das fehlt so ein bisschen in der deutschen Leichtathletik. Und das ist schön, dass in Thüringen diese Meetings sind. Und noch wichtiger wäre vielleicht sogar so ein Draußen-Meeting, um einfach die Möglichkeit zu geben, unseren Riesentalenten, die wir haben, sehr früh auch schon mal in solche Meetings mit reinzukommen.
Ich möchte das mal unterstützen, was du sagst. Also Kompliment für die Leute, die das organisieren, weil ich spreche jetzt vielleicht zu 25 Jahren Leichtathletik-Meetings und wie viele sind da gestorben und nicht wieder aufgewacht. Und deswegen sage ich habe ja Sondershausen, Nordhausen, Erfurt gesprochen, die alten Meetings, ja, und jetzt passiert das wieder. Also das ist für mich sensationell und wie du schon sagst, müssen wir das auch an den Verantwortlichen festmachen, zeigt aber auch, was in diesem Bundesland möglich ist. Und was woanders eben, nehmen wir mal KW, Königs Wusterhausen, super Meeting, ja, existiert nicht mehr. Ja. Und da könntest du mehrere nehmen, wo ich sage, das ist alles weggebrochen. Und hier ist es eben noch da.
Und Thüringen war immer ein Ort, wo gute Meetings waren.
Ja.
Es gab das Thüringer, das Erfurt Indoor damals,
Ja.
du hattest Nordhausen, Bad Köstritz,
Genau.
Sondershausen, du hattest auch noch Zollenroda dazu. Also es waren immer in Thüringen gab es gute Meetings. Und es war als deutscher Athlet damals im Alter 21, 22, du musstest nicht unbedingt nach Prag, nach Stettin oder sonst wo, ob das nur in Belgien oder nach Holland war, fahren, du hattest in Deutschland gute Meetings. Das heißt, du hattest 5, 6 gute Läufe im Jahr, wo du wusstest, ich muss nicht weit fahren, ich kann Geld als Top-Athleter verdienen, aber ich konnte auch meine Leistung immer verbessern bei guten Meetings. Und da war Thüringen immer ein gutes Pflaster und das sollte es auch wieder werden oder sein.
Ja, und wir haben ja gesehen im Vorprogramm insgesamt 60 Leute über 1500 Meter, was wir anbieten, wo hier eine Chance ist. Also bei den anderen Meetings, die jetzt alle so stattfinden, kann man mal rumfragen, wie viele laufen da eigentlich über 1500. Die waren alle bei uns, außer dem Hauptprogramm. Ja, also es ist schon eine starke Sache. Beim Erfurt Indoor sprichst du seit 3 Jahren mit einem Partner. Zuerst mit Robert Baumann, diesem Jahr mit Luis Brandner, den Livestream. Was hat dich in dieser Herausforderung gereizt und wie blickst du auf diese Erfahrung zurück?
Ja, den Livestream sprechen kam eigentlich, du warst ja damals dabei, das erste Erfurt Indoor, wo ich sozusagen hier in Thüringen gearbeitet habe. Und ich dachte mir, wo kann ich vielleicht mich mit einbringen? Ich mochte schon immer mal so ein bisschen Leichtathletik kommentieren und habe mir gedacht, vielleicht kann ich da ein bisschen meine Expertise und mein damaliges Sein mit einbringen. Und ja, das war eine Idee, die damals in unserem kleinen Runde, die wir damals versucht haben, das Erfurt Indoor mitzugestalten, war. Und ja, ich habe mich da versucht mit einzubringen. Ich glaube, das machen wir jetzt schon, das war jetzt das dritte Mal. Und es macht mir Spaß und ich hoffe, dass es gut angekommen ist bis jetzt.
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Bereicherung, auch mit Luis zusammen. Ja, ich denke, das sollte fortgesetzt werden. Ja, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende, aber jetzt kommen wir nochmal zu deiner ehrenamtlichen Tätigkeit. 2023 wurdest du in das TLV-Präsidium gewählt, bist dort einer der drei Vizepräsidenten. Warum war es für dich wichtig, neben deiner hauptamtlichen Arbeit als Leistungssportkoordinator noch diese ehrenamtlichen Aufgaben zu übernehmen?
Die Leichtathletik ist so komplex, dass ich glaube, dass mein Wissen, was ich über die letzten Jahre in der Leichtathletik angesammelt habe, auch dort mit einfließen lassen kann. Wir haben das in anderen Landesverbänden auch. Brauchen nicht weit gucken. Sachsen-Anhalt, Melanie Schulz, die dort auch alle drei Positionen eigentlich hat, die auch ich jetzt habe. Das ist der Leistungs- oder Leitende Landestrainer, Leistungssportkoordinator, die Bundesstützpunktkoordination und auch die Vizepräsidentschaft mit innehat. Weil man kann dort viel, viel mehr Einfluss nehmen, ein bisschen auch bewegen, Ideen mit einbringen. Der Leistungssport ist ein Teil des Thüringer Leichtathletikverbandes, ein sehr wichtiger Teil im Thüringer Leichtathletikverband. Aber meine Aufgaben im Präsidium sind nicht nur eben die leistungssportliche Sicht, sondern der Blick mal allgemein in den Sport, in die Leichtathletik. Und dort mich mit einzubringen, fand ich sehr, sehr wichtig, dass man eben so auch mal eine andere Perspektive mit reinbringt. Und damals, vor ein paar Jahren, ist eben das damalige Präsidium komplett nicht mehr neu angetreten zur Wahl. Und ja, ich wurde gefragt und habe gesagt, hey, ich könnte mir das vorstellen. vorstellen. Und ich glaube, dass das ganz sinnvoll ist. Natürlich dieser Konflikt Hauptamtlichkeit, Ehrenamtlichkeit, wo ich aber immer sage, ich kann das gut trennen. Das ist auch sehr wichtig, das zu trennen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das funktioniert ganz gut. Und wie gesagt, in anderen Landesverbänden ist es auch sehr, sehr wichtig. Und die haben uns das vorgemacht. Und ich glaube, es ist ein Schritt dahin zu sagen, ein neuer Schritt mal zu gehen. Und ich denke, das haben wir ganz, ganz positiv gemacht.
Und du hast es ja auch nach deiner Wahl dann gesagt, die sportliche Basis für den Leistungssport entspringt immer aus dem Breitensport. Daraus entspringt der Leistungssport. Wir müssen es schaffen, die Leute in die Vereine zu kriegen. Je mehr Leute Leichtathletik machen, umso größer ist der Pool für den Leistungssport. Und da habt ihr ja mit den zwei Sichtungstrainern auch eine sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Gibt es da Dinge, die du, wo du sagst, in den 3 Jahren, da ist was entstanden, auch mit den Sichtungstrainern, auch mit den Vereinen zusammen? Und gibt es vielleicht in den Vereinen, du wolltest ja vorhin keine Namen nennen bei den Athleten, auch Leuchttürme, wo du sagst, hey, was die da machen in ehrenamtlicher Arbeit, ist toll.
Erstmal nur zu diesem Zitat. Ja, ja. Dieses Zitat, es spricht mir vollkommen aus dem Herzen, weil der Breitensport ist die Grundlage allen in dem, was wir irgendwann mal, was meine Hauptamtlichkeit angeht, also den Leistungssport beinhaltet. Ne? Wenn ein Kind nicht zur Leichtathletik geht, dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, ob es ein Talent war oder nicht. Wenn es nicht da ist in der Leichtathletik, dann kann es ein Talent gewesen sein, es kommt nicht dorthin, wo wir vielleicht wollen. Und darum ist es ganz wichtig, auch diese Aussage, und die lebe ich auch als Vizepräsident. Was du jetzt angesprochen hast, beziehungsweise die Sichtungstrainer, wie wir das handhaben, ich glaube, das ist ein sehr gutes und nicht einmalig, aber sehr selten in Deutschland in der Leichtathletik, dass man eben 2 Sichtungstrainerstellen hat. Aktuell ist eine ja noch unbesetzt, die dafür da sind, um die Regionen mehr mit den Hauptstützpunkten zu vereinen. Das heißt, wir können uns heutzutage nicht mehr darauf verlassen, dass wir jedes Talent finden. Wenn Thomas Röhler irgendwo geboren wird, dann ist es immer schwierig, diesen zu finden. Und dafür sind die Sichtungstrainer sehr wichtig. Sie halten den Kontakt zu unseren Talentzentren, zu den Peripherievereinen und zu unseren kleinen Nestern, wo eben die kleinen Pflänzchen des Talentes wachsen. Und das müssen wir hinkriegen, dass wir sehr, sehr wenig weiße Flecken auf der Karte Thüringen haben, um Talente zu finden. Und dafür sind die Sichtungstrainer sehr wichtig. Wenn du jetzt ansprichst, wo sind unsere Leuchttürme? Ich glaube, wir haben mit den Talentzentren, da haben wir mit Talentleistungszentren, haben wir 7 Stück in Thüringen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dort eben diese Vereine, ne, der kleine Verein, vielleicht Zusammenarbeit mit einem anderen Verein im Talentzentrum, vielleicht der dritte Verein, vierte Verein, um eben Talente zu finden, Talente miteinander zu trainieren zu lassen, um sie dann vielleicht von unserem Sichtungstrainer sichten zu lassen und dann erfolgreich in der Leichtathletik.
Ich finde das wichtig, was du zum Breitensport gesagt hast. Ich habe ja, bevor ich an der Sportschule war, auch in Langensalza im Breitensport gearbeitet und kann das eigentlich nur unterstützen. Da sind Leute dann rausgekommen wie Ralf Asmus, Steffen Otto und ähnlicher. Also das ist schon, es geht immer auf die Basis zurück, und wenn du das unterstützt, dann. Willi, zum Abschluss einige Fragen, kurz und knackig. Welches Hobby hast du?
Ich habe ein Boot und ich fahre gerne im Motorboot.
Gibt es ein Lieblingsgericht?
Oh, ich esse sehr vieles gerne. Burger.
Was bedeutet für dich Glück?
Familie, Zufriedenheit mit der Familie.
Was muss ein Freund für dich sein? Oder wie muss er sein?
Immer da, wenn ich immer für mich da, wenn ich frage, Rat oder Rat und Tat brauche.
Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, also wenn das begrenzt wäre?
Meine Familie.
Gibt es Lieblingsplätze für dich in Deutschland?
Lieblingsplätze in Deutschland? Oh, da gibt es vieles.
Wir haben ja vorhin über Erfurt gesprochen und jetzt in Deutschland.
Ja, Rostock schon am Strand. Oder auch vor Warnemünde auf dem Boot zu liegen. Das ist so mein kleiner Place to be.
Welche aktuellen Athleten in der Leichtathletik bewunderst du?
Alle, die sich diesen Traum erfüllt haben, bei Olympia zu sein. Leo Neugebauer ist für mich gerade so ein Beispiel zu zeigen, wie es auch gehen kann. Aber ja, ich bewundere eigentlich jeden Leichtathleten.
Ja, die Frage muss ich stellen. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Wo sehe ich mich in 10 Jahren?
Angenommen, Thüringen wäre schön, aber angenommen, es würde irgendwann mal woanders hingehen. Wo siehst du dich?
Nein, ich bin glücklich hier erstmal.
Okay.
Ich würde es hier gerne weiter verfolgen.
Würden wir gerne.
Aber ja, in 10 Jahren, wenn man es mal ganz banal sagen würde, dass meine Tochter ein gutes Leben hat, das wäre so das, wo ich mich sehen würde als Papa, der stolz auf seine Tochter.
Wie alt ist deine Tochter?
Die wird jetzt 15.
Okay, also genau das richtige Alter, um
Genau.
sowas auch zu sagen. Willi, danke für dieses interessante Gespräch, das war sehr erfrischend. Und ich habe auch immer gespürt, diese Emotionalität, die für dich in der Leichtathletik drinsteckt, was ich ja auch mit verkörpere und warum wir auch so einen guten Draht haben, warum es Spaß macht, mit dir zu arbeiten. Und auch dieses Gespräch war ja erfrischend für mich. Also ich habe das unheimlich gerne geführt. Wir sind gespannt, wohin sich die Thüringer Leichtathletik entwickelt. Wir sind auch gespannt, wohin du dich entwickelst. Das war Schneller, Höher, Weiter. Der Podcast zur Thüringer Leichtathletik. Die zweite Folge mit Willi Matissek, dem Leistungssportkoordinator des TLV.
Endlich geht sie los, die Formel 1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep breathing.